Hallo und herzlich willkommen zum Vital-Gesundheits-Podcast. Hier dreht sich alles um dein Wohlsein. Wir sprechen mit denen, die sich auskennen in allen Fachrichtungen. Über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung und Bewegung. Und um alles, was dir gut tut und zu einem besseren Lebensgefühl verhilft. Heute geht es um Hormone und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Vital-Gesundheits-Podcast. Ihr habt es gehört, Hormone, das Wort ist uns auf jeden Fall geläufig. Es ist klar, wir alle haben sie. Doch was genau machen sie in unserem Körper, vor allem für unsere Gesundheit? Sowohl körperlich als auch mental. Und was können wir für unsere Hormone tun? Dr. Elena Orfanos-Böckel ist ganzheitlich praktizierende Ärztin für innere Medizin, Nephrologin und Expertin auf dem Gebiet der Nährstoff- und körpereigenen Hormone und weiß, ohne Hormone gäbe es uns gar nicht. Sie ist außerdem Pionierin einer neuen Medizin der Nährstoff- und Hormonmedizin und heute hier natürlich da. Ich freue mich sehr. Hallo Elena, schön, dass du da bist.
Ja, hallo Clarissa. Ich freue mich auch, dass ich hier bei dir sein kann.
Ich habe gerade gesagt, du weißt, ohne Hormone gäbe es uns gar nicht. Das ist ja schon irgendwie eine mega Aussage, finde ich. Warum würdest du sagen, sind Hormone so essentiell?
Also tatsächlich, die sind maßgebliche Botenstoffe in unserem Stoffwechsel. Und der Stoffwechsel besteht ja so aus einzelnen Zellen, die sich dann in Form von Geweben oder auch Organstrukturen formieren und sich so ein bisschen dann zu Spezialisten ausbilden. Und diese Botenstoffe sind die Stoffe, die den Zellen sagen, was sie tun sollen, wann sie es tun sollen, wohin der Körper sich entwickelt. Es gäbe jetzt kein Baby, was im Bauch der Mutter wachsen würde, ohne eine hormonelle Regulation. Wir würden dann auch, wenn wir geboren sind, nicht weiter wachsen. Wir würden uns nicht ausbilden zu Männern oder Frauen. Wir würden keine Organe entwickeln. Die Organe wüssten auch nicht, was sie zu tun haben. Der Knochen wäre nicht da. Und wenn er da wäre, ohne Hormone, baut er sich ab. Also es ist das ganze Leben in unserer Biologie wird gesteuert durch diese Botenstoffe.
Ja, ich finde das total faszinierend, auch ne, wenn man so, eigentlich kann man den ganzen Körper dann weitergehen und würde immer wieder dazu kommen, okay, ohne Hormone würde das nicht funktionieren, würde das nicht reguliert werden und so weiter. Und trotzdem glaube ich, dass sie wirklich noch sehr mysteriös sind, auch für viele. Wo kann ich mir denn dann vorstellen, entstehen diese Hormone? Also wer oder von welchem Ort aus wird dann gesagt, okay, los, diesen Befehl, diese Regel musst du jetzt weitergeben?
Im Prinzip kann jede Zelle Botenstoffe herstellen, aber das, was man so klassischerweise unter Hormonen weiß und kennt, sind ja die Hormone, die in Hormondrüsen gebildet werden. Also die Schilddrüse bildet das Schilddrüsenhormon T4 oder die Nebenniere ist der Herstellungsort für das Hormon Cortisol oder die Ovarien der Frau bilden die Östrogen und das Progesteron. Bei den Männern in den Hoden wird das Testosteron gebildet. Also es gibt in unserem Körper Drüsen und die sind erstmal wichtig, um die wichtigsten Hormone herzustellen.
Was sind so die wichtigsten Hormone oder die bekanntesten? Und warum sind die eigentlich so die bekanntesten?
Die vielleicht für die Hörer und Hörerinnen interessant sind, sind vielleicht die Schilddrüsenhormone. Und da wird eben hauptsächlich das T4 wird in den Schilddrüsenzellen hergestellt. Dann natürlich die Nebenniere, die Stresshormone bildet. Der wichtigste ist vielleicht das Cortisol, dann natürlich Pankreas, Bauchspeicheldrüse bildet das Insulin, lebenswichtig, genauso wie das Cortisol. Und dann natürlich unsere Geschlechtsdrüsen oder die Gonaden, die Ovarien und die Hoden bilden dann Testosteron und eben Östrogen und Progesteron. Vielleicht erstmal das zum Beginnen.
Ja. Ja. Und was würdest du sagen, wenn ich jetzt wirklich nochmal die Frage stelle, so, wofür brauchen wir die Hormone?
Wir leben und sind ein offenes System, Stoffwechsel. Ne? Wir nehmen Stoffe auf, machen sie zu uns durch Nahrung, atmen, inhalieren, trinken und dann wird ja das, was wir aufnehmen, in den Zellen gewechselt, Stoffwechsel. Es wird dann zu unserer körpereigenen Struktur und dann wird der Rest dann ja auch wieder ausgeschieden, ausgeatmet, über den Urin, über den Stuhl, über den Schweiß lassen wir dann sozusagen das, was der Körper nicht braucht, wieder los. Und je nachdem, wie die Umwelt oder die Umgebung oder das Innere und Äußere so ist, warm, kalt, dunkel, hell, muss ja der Körper sich auch anpassen können. Mhm. Und auch dafür stehen uns dann die Hormone zur Verfügung. Oder auch dein Zyklus. Wer ohne eine hormonelle Regulation würde die Frau nicht bluten, könnte nicht schwanger werden. Das Ei würde sich nicht entwickeln. Es würde auch nicht springen. Also es braucht für alles, braucht es einen regulatorischen Kontext, einen chemischen, biochemischen, regulatorischen Kontext. Sonst passiert nichts.
Mhm. Ja. Lass uns doch gerne darüber nochmal sprechen, warum häufig ja auch Hormone zum Beispiel so was Stimmungsschwankungen angeht oder so, ne, so vorgeschoben werden. Also, weiß ich nicht, man kennt das ja vielleicht, wenn man sagt so, boah, ja, meine Hormone spielen verrückt und deswegen fühle ich mich so und so und so. Wie ist denn da genau der Zusammenhang? Gibt es den?
Das kann sein, vor allen Dingen wir Frauen mit dem Zyklus sind schon einfach diesem zyklischen Geschehen unserer hormonellen Regulation ja doch auch ein bisschen vielleicht nicht ausgeliefert, aber da können wir jetzt nichts machen und das kann mal gut laufen und mal schlecht laufen und damit einhergehend kann es schon sein, dass die Frau irgendwie spürt, dass sich in ihr drinnen etwas verändert und was vielleicht ihr nicht ganz so gefällt und dann liegt das schon daran, dass wir hormonellen Schwankungen ausgesetzt sind und vielleicht, dass das nicht immer alles so perfekt läuft, wie wir uns das vorstellen. Aber ich würde sagen, die Hauptangst und Sorge und negative Quelle dem Wort Hormon gegenüber ist eher dadurch bedingt, dass man in der Pharmakotherapie das Wort Hormone benutzt hat und auch immer noch benutzt für körperfremde Hormonderivate. Das sind dann Medikamente, die dann einen Einfluss auf unseren Hormonhaushalt haben, die aber selber nicht unseren körpereigenen Hormonen entsprechen.
Okay, das heißt auch so, wenn so eine Schilddrüsen-Unter- oder Überfunktion behandelt wird, beispielsweise?
Nee, Beispiel die Pille. Die Pille wird ja auch Hormone genannt oder Hormonspirale oder ich verhüte mit Hormonen. Aber in der Pille sind nicht unsere körpereigenen Hormone, sondern in der Pille sind Medikamente, die aus der Struktur der chemischen Formel der Hormone entwickelt worden sind, um unseren Hormonhaushalt auszutricksen. Mhm. Das heißt, man spricht in der Medizin, wie dieses Medikament wirkt. Und die Pille enthält auch Medikamente, die auf unseren Hormonhaushalt wirken, im Gegensatz zur operativen Verhütung mit Sterilisation, wo man die Eileiter durchschneidet. Mhm. Meint man mit der Pille die hormonelle Verhütung, wo also dann ein Medikament den Eisprung verhindert. Und dann haben wir keinen Eisprung mehr und können nicht mehr schwanger werden. Das hat sehr geschadet. Das ist das Hauptmissverständnis, dass dauernd in der Medizin bewusst oder unbewusst das Wort Hormone für Dinge benutzt wird, was aber in Wahrheit kein Hormon ist, sondern eine Wirkung hat auf den Hormonhaushalt, die gewollt ist. Also die Frau nimmt ja nicht die Pille, weil sie Hormone haben will. Sie nimmt die Pille, weil sie nicht schwanger werden will. Und dafür braucht man Dinge, die nicht natürlich sind. Man kann nicht mit Östrogen und Progesteron einfach mal eben so verhüten, sondern man muss dafür Medikamente benutzen, die so stark sind, dass sie wirklich die Drüse unterdrücken und stilllegen. Ja. Und das ist mit einem Hauptgrund, auch meinetwegen in der Krebstherapie wird der Frau oder auch dem Mann nach Brustkrebs werden denen Medikamente gegeben, um Östrogen und oder Testosteron zu unterdrücken. Da spricht man dann auch falsch aus meiner Sicht von Hormontherapie. Das sind wirklich harte, starke Medikamente, die etwas unterdrücken und die haben Nebenwirkungen. Und dass man Dinge Hormone nennt, die nicht Hormone sind. Es geht einfach erstmal nur rein darum, ähnelt die Formel von dem, was in dem, was man Hormone nennt, ähnelt, ist das Gleiche wie unser Stoff, den unsere Zellen und Drüsen herstellen, oder ist es was anderes? Und viele Dinge, die anders sind, die durchaus einen Sinn haben, weil man wollte pharmakologisch damit etwas unterdrücken, sind aber nicht Hormone. Und das ist verwechselt worden. Und da gibt es tatsächlich ein großes oder gibt es ein Nebenwirkungspotenzial von diesen körperfremden Sachen.
Ja.
Und dann wird das auf die Hormone übertragen. Diese Sorge und diese Angst wird dann auf unsere körpereigenen Hormone übertragen. Das ist, finde ich, mit eins der wichtigsten Dinge, die vielleicht die Hörerinnen wissen müssen. Dass wenn jemand über Hormone spricht, dass man dreimal nachfragen muss, was genau denn jetzt gemeint ist, und man muss es überprüfen. Und für kommunikative Klarheit sorgen. Man soll nicht sofort alles glauben. Wenn jemand über Hormone spricht, kann es sein, dass er in Wahrheit über die Pille was schreibt oder über die Hormonderivat enthaltende Spirale oder über irgendwas anderes. Ja,
ja, absolut. Also würde ich auf jeden Fall jetzt so als Laie bestätigen, dass ich ziemlich sicher bin, dass wenige tatsächlich so diese Unterschiedlichkeiten kennen.
Ja, und zum Beispiel, was du am Anfang ja vorschlagen wolltest, über was wir sprechen, war ja so das Thema Schilddrüse, ne, Unter- und Überfunktion.
Ja.
Und da gibt es ja in der Apotheke das Elteroxin, und da wird dann häufig aufgrund von diesen Sorgen aus den körperfremden Medikamenten geglaubt, dass zum Beispiel das Elteroxin was Böses ist. Dabei ist das wirklich körpereigenes T4. Ja, es wird in einem Labor hergestellt, und das könnte man jetzt synthetisch nennen. Also es muss halt irgendwie hergestellt werden. Genau aber die Formel, die in uns hergestellt werden würde, ist das. Das heißt also, Elteroxin ist für alle, die es noch nicht wussten, ist wirklich ein körpereigenes Hormon und nicht körperfremd. Und wenn jemand eine Unterfunktion hat, geht es um sowas wie eine Hormonersatztherapie. Man substituiert sozusagen das, was der Körper nicht mehr selber herstellen kann, damit der Körper funktionell gesund bleibt. Weil es schlecht wäre, wenn die Schilddrüsenhormone fehlen würden. Man stirbt nicht sofort, aber über längere Zeit sieht man anders aus und man fühlt sich nicht mehr so gut und man bekommt dann andere Probleme, die dann durchaus in der inneren Medizin viele, viele, viele Diagnosen haben.
Ja.
Aber auch andere Fachrichtungen wären mit involviert, wenn die Hormone nicht mehr zur Verfügung stehen. Der Mensch würde sich dann krank verändern.
Das jetzt speziell auf die Hormone, die die Schilddrüse betreffen?
Nee, jedes Hormon. Jedes Hormon, was fehlt, hat eine krankhafte Konsequenz.
Mhm.
Ja.
Wollen wir mal ein bisschen auch über Cortisol sprechen? Was genau ist denn das Cortisol? Ist ja so, als Stresshormon wird es ja häufig auch genannt. Was macht das genau mit uns?
Also Cortisol und auch Insulin sind die beiden vielleicht lebenswichtigsten Hormone. Und wenn wir die nicht haben, sterben wir. Auch nicht sofort morgen, aber dauert jetzt auch nicht Jahrzehnte. Und zu viel davon ist krankmachend. Cortisol ist das wichtigste Hormon, um uns mit der Fähigkeit auszustatten, auf das, was uns umgibt, reagieren zu können. Es reguliert unseren Energiestoffwechsel, den Zuckerstoffwechsel, es stellt die Energie zur Verfügung, dass wir dann meinetwegen unsere Muskeln auch bewegen können. Es reguliert mit dem Blutdruck, es macht wach, wenn es da ist, wenn es fehlt, macht es müde. Wenn es zu viel da ist, dann geht eben all das, über was ich jetzt berichtet habe, auch schief. Also es ist wirklich lebenswichtig, um jeden Tag aufzustehen, meinetwegen seine Sache erledigen zu können, den Stoffwechsel betreiben zu können und um auch dann nachts zu schlafen und sich, während man schläft, dann auch gut zu regulieren und zu erholen. Also ohne Cortisol ist es lebensbedrohlich, gefährlich. Meinetwegen, das ist dann Morbus Addison, ne? Also ist dann etwas, worum sich Endokrinologen kümmern würden. Es gibt aber auch erschöpfte Nebennieren, da hat man dann vielleicht nicht diesen Endzustand, aber man ist dann einfach nicht mehr so gut in der Lage, auf Stress zu reagieren. Man bekommt schneller Infekte, man hat, wenn man jung ist, eher einen sehr niedrigen Blutdruck, wenn man alt ist, vielleicht einen zu hohen Blutdruck. Der Zuckerstoffwechsel funktioniert nicht so gut, man hat dann nicht genug Energie, um meinetwegen dann Sport machen zu können. Es ist wirklich für den normalen Tag sehr wichtig. es wird so, finde ich, vielleicht so in den Foren und so, es wird immer so getan, als sei es nur nicht gut, zu viel davon zu haben. Es ist aber auch nicht gut, zu wenig davon zu haben. Der Fokus ist vor allen Dingen auch in der Schulmedizin eher auf das zu viel. Aber meine Beobachtung ist, dass gerade viele schon sich gesund verhaltene Menschen eher dann durch doch sehr viel Stress sich erschöpfen können.
Mhm. Naja, generell, ja, dieser schnelllebige Alltag. Vielleicht ist auch deswegen Cortisol so ein Thema geworden.
Vielleicht.
Und du hattest ja jetzt auch gerade Insulin angesprochen. Können wir da vielleicht nochmal kurz erklären, wofür das genau uns gut tut oder auch schlecht tut, je nachdem?
Insulin, die Hauptfunktion ist tatsächlich ja erstmal dafür zu sorgen, dass die Glucose der Zucker aus dem, was wir essen, in die Zellen aufgenommen wird. Ne? In die Leber, um Speicher anzulegen und in die Muskeln, um die Muskeln dann auch bewegen zu können. Und auch da ist es so, dass meistens der Fokus auf die sogenannte Insulinresistenz gelegt wird, dass also es im Rahmen einer zu reichhaltigen Ernährung dann zu einem zu viel an Insulin kommt. Aber es ist genauso schlecht, auch zu wenig davon zu haben. Das ist dann vor allen Dingen auch unsere Lebensweise, die dann dazu beiträgt. Also das sind zwei Schlüsselhormone. Das heißt, es gibt einfach für jede Phase unseres Lebens einen engen, optimalen Bereich, wo sich diese beiden Hormone aufhalten sollten. Und sie müssen sich aber auch immer anpassen können. Meinetwegen Cortisol an den Stress und das Insulin dann an unsere Nahrung.
Ja, verstehe ich. Und dann haben wir ja auch schon angesprochen, Testosteron und Östrogen, die zwei, die sicherlich auch sehr bekannt sind, die ja aber auch was mit unserem Geschlecht zu tun haben. Ne? Gibt es denn noch andere Hormone, in denen wir Frauen und Männer uns sehr unterscheiden?
Ja, vielleicht noch mal kurz ein paar Worte einmal zu den Östrogenen. Davon haben wir mehrere im Körper und dem Testosteron. Da will ich vielleicht einfach nur als Wink geben. Es ist eben nicht nur für unsere Geschlechtsentwicklung und für die Sexualität und die Schwangerschaft wichtig, sondern wenn wir älter werden, dann verlassen uns die Hormone. Das ist ja bei den Frauen, nennt man das dann die Menopause, Wechseljahre. Die Männer, finde ich, haben auch sowas wie Wechseljahre. Es ist nur nicht so abrupt. Das Testosteron sinkt einfach bei denen so im Laufe des Lebens hin zum Alter kontinuierlich ab und verlässt sie im Idealfall nie ganz. Aber das sind, meinetwegen, das Östrogen ist super wichtig für unseren Knochen. Also die Frau nach der letzten Regel, wenn das Östrogen weg ist, das ist dann null, die hat dann einfach einen vermehrten Knochenabbau. Es ist wichtig für die Herzgesundheit, für die Gefäßgesundheit, für unsere, im weitesten Sinne Östrogen, Testosteron, aber auch Progesteron ist wichtig, um nicht unnötig dement zu werden am Ende des Lebens. Testosteron haben auch wir Frauen ein bisschen. Die Männer haben mehr, ne? Aber wir Frauen haben es auch. Und auch das fehlt uns dann so ab der Lebensmitte immer mehr. Das brauchen wir auch, um klare Gedanken fassen zu können, um nicht so viel Angst zu haben, ne? Um Muskelaufbau zu machen. Also es ist für die Herzgesundheit, das sind wirklich, ich sage jetzt mal, internistisch lebenswichtige Hormone. Und das war ja auch ein Prozess bei mir, dass ich, während ich quasi von 40, jetzt bald 60, diese 20 Jahre durchwandert habe, habe ich verstanden, wie wichtig diese Hormone, wo ich auch dachte, das ist ja nur für Sexualität, Kinder und sowas, Zyklus, wie wichtig die sind für die innere Medizin, wenn ich unbedingt helfen möchte, dass die Menschen nicht so doof alt werden.
Ja.
Na, also es geht mir bei der Menopause zum Beispiel jetzt nicht nur rein darum, dass das Drittel der Frauen, die das ganz schlimm merken, dass man die nicht behandelt, sondern ich würde auch die Frauen, die nichts merken von ihren Wechseljahren, sie durchleben sie trotzdem. Jede Frau hat irgendwann ihre letzte Blutung, ob sie das merkt oder nicht. Auf dem Weg dahin ist egal. Ne? Also es gibt manche, die sagen, sie haben ja keine Wechseljahre. Ne? Nee, nichts da. Alle habt ihr Wechseljahre, ihr Frauen, alle. Und damit ist gemeint, dass die Ovarien sich zu irgendeinem Zeitpunkt bei der einen Frau mit Ende 30, bei der anderen Frau spätestens mit Ende 50, bei den meisten um die 50 verabschiedet und dann ist kein Ei mehr da und dann gibt es keine Östrogene mehr. Und das hat eine enorme Auswirkung für die nächsten 30 Jahre. Ne? Wir werden ja alt, Clarissa, also im Schnitt Frauen 84. Und zwar jede Frau, auch wenn sie arm und krank und Diabetes hat. Der Schnitt in Deutschland ist 84. Das heißt, die, die sich um ihre Gesundheit kümmern, haben Chancen, noch älter zu werden. Und dann ist es eben von 50 bis 90. Das sind 40 Jahre
ja.
ohne zwei der wesentlich uns gesund haltenden Hormone. Da bin ich also dafür, dass sich das ändert und dass man im Sinne einer Therapie, nicht eines Ersatz, sondern einer Therapie, so wie man in der inneren Medizin ja auch Blutdruck behandelt, im Sinne einer Therapie, die Hormone nutzt, um meinetwegen internistisch dabei zu unterstützen, nicht so zu verkommen, sich so abbauen zu können, ja. Und da spielen eben gerade auch das Testosteron für den Mann, aber auch für die Frau. Und auch der Mann, wenn er kein Testosteron hat, dann hat er keine Östrogene und auch dann kann er Osteoporose entwickeln. Es ist zwar viel, viel häufiger bei den Frauen, aber es ist jedes Hormon für Mann und Frau und alles dazwischen lebenswichtig.
Ja. Jetzt wird's ja wirklich spannend. Du hast es ja angesprochen und ich habe ja auch anfangs schon gesagt, du bist ja wirklich Pionierin auf diesem Gebiet so der Nährstoff- und Hormonmedizin. Und in deiner Praxis vereinst du ja das, was du auch sagst, ne, diese klassische internistische Medizin und eben biochemische oder regulative Medizin zu einem Ganzen. Wieso würdest du denn sagen, ist das so innovativ? Und darauf eingehen können wir dann auch vielleicht kurz sprechen, so was genau sind denn dann diese Therapieformen? Wie sieht das aus? Wie läuft das ab?
Also, ich weiß auch nicht, wieso das innovativ ist. Ehrlich gesagt, ich verstehe gar nicht, wieso nicht auch viele andere sehen, was das für Möglichkeiten gibt, sagen wir mal, den Menschen zu helfen. Und das ist ja auch mit ein Thema, wofür ich meinetwegen jetzt auch mit dir rede und kämpfe.
Ja,
ne?
Ja, total.
Und die Idee ist natürlich, das auch unter der Ärzteschaft weiter zu verbreiten. Ich kann dir nicht sagen, warum es in der klassischen Medizin so wenig gesehen und gemacht wird, weil ich es selber kaum verstehe. Denn sowohl die Nährstoffe wie auch die Hormone, die sind seit Jahrzehnten wirklich erforscht. Und es gibt wirklich auch gute Daten. Ja, das ist total anstrengend, das zusammenzutragen. Und nein, ich kann das jetzt nicht. Das haben aber andere gemacht. Und der Trick ist, glaube ich, das Labor mehr zu benutzen. Und das ist etwas, was eben auch in der inneren Medizin meiner Ansicht nach zu wenig genutzt wird. Es wird in der inneren Medizin die Blutdiagnostik immer nur benutzt, um eine Ausschlussdiagnostik zu machen. Das heißt, wenn du jetzt Bauchschmerzen hättest, kannst du zu deinem Hausarzt gehen und dann guckt er halt die Diagnosen im Blut nach, für die er als Spezialist verantwortlich ist.
Ja.
Wenn du jetzt zum Hausarzt gehst, dann wird er gucken, ob du deine Leberwerte vielleicht gucken, ein, zwei Leberwerte, vielleicht den Bauchspeicheldrüse, er wird gucken, ob du Entzündung hast, wird er vielleicht noch einen Urinsticks machen, gucken, ob du eine Blasenentzündung hast und dann würde ich mal sagen, war's das. Aber das ganze funktionelle Geschehen, was dahinter ist, wie der Körper sich mit der Nahrung auseinandersetzt, ob der Darm, sagen wir mal, gut funktioniert, ob es Nahrungsmittelunverträglichkeiten gibt, wie gut du verstoffwechselst, und das würde jetzt der akute Arzt nicht im Labor untersuchen. Man kann unheimlich viele Werte früh im Blut angucken und man könnte dann jetzt auch in deinem Alter dir schon sagen, wo du denn im Stoffwechsel vielleicht auch Schwächen hast und wo man dich vielleicht auch im Stoffwechsel mit Nährstoffen und Hormonen jetzt schon unterstützen könnte, auch wenn du nicht
körpereigene
bist. Wenn ich über Hormone rede, dann meine ich immer körpereigene. Ne? Das,
ich wollte es nur nochmal.
So wie Sonne, da meine ich jetzt nicht Solarium mit, sondern ich meine dann Sonne. Ne? Also insofern, man kann wirklich zum Ersten sehr, sehr schön über das Blut auch noch mit anderen ergänzenden Möglichkeiten diagnostizieren, wo denn in der Gesundheit auf dem Weg zur Krankheit der Stoffwechsel steht. Ja, das sind dann nicht drei Werte und das ist dann auch immer dann letztendlich eine Geldfrage, weil das System das eben so, wie ich es gut finde, es noch nicht macht. Und dann kann man schauen, zu einem Zeitpunkt, wo man Medikamente noch nicht benutzen würde, weil das, was ich behandeln möchte, noch viel zu zart ist, wie man dich dann mit körpereigenen Hormonen und mit den Nährstoffen unterstützt. Also zum Beispiel, wenn du sehr viel Infekte hast, dann kann man hingehen und schauen, Was macht dein Vitamin-D-Stoffwechsel? Das ist ein Hormon. Ergänzend dazu vielleicht dann Selen, Zink, Vitamin C. Und damit, finde ich, kriegt man schon sehr schnell die meisten Menschen in einen Zustand, wo sie dann nicht mehr jeden Atem-Infekt mitnehmen. Mhm. Oder wenn du im Rahmen der Perimenopause, meinetwegen so Anfang 40, Mitte 40, plötzlich nicht mehr gut schlafen kannst oder du hast Periodenschmerzen oder PMS, dann kann man schon anfangen, dir in der zweiten Zyklushälfte Progesteron zur Nacht zu geben. Meinetwegen zum Oral, dann schläfst du besser, oder vaginal, dann freut sich deine Gebärmutter. Mhm. Das sind alles Dinge, die so funktionell, präventiv nicht Teil des kurativen Kassensystems sind. Es ist ja schon für jede Frau erstmal schon ein Riesenschritt, die Hormonersatztherapie von ihren Gynäkologen zu bekommen, mhm. obwohl das etwas ist, was man auf Kasse bekommen kann. Ne? Aber man muss Leitschildern. Man ja. kann jetzt nicht die Hormone fordern, um sich vor Osteoporose zu beschützen. Man muss sagen, dass man klimakterische Beschwerden hat, dass man also, dass die Frau schwitzt und so. Dabei gibt es zig klimakterische Beschwerden. Es gibt nicht nur Schwitzen und nicht schlafen können. Es gibt Gelenkschmerzen, Blasenentzündungen, Scheidentrockenheit, Herzklopfen, Nachtschweiß, Kopfschmerzen, also alles Mögliche. Also man kann wirklich mit 10, 20 Hormonen, um vielleicht mal so eine Zahl zu nennen von dem, was ich wichtig finde und auch durchaus schon in der Realität, was umsetzbar wäre, wirklich den Menschen dabei unterstützen, einfach sich A, besser zu fühlen, wenn er jünger ist. Und wenn er älter wird und die Hormone einen auch ganz in Anführungszeichen natürlich verlassen, bin ich für die Substitution und die Gabe, um den Stoffwechsel dabei zu unterstützen, funktionierend jünger zu bleiben.
Mhm. Was könnte man denn sonst noch aktiv tun, dass wir uns hormonell gesund halten können?
Also ich fände schon mal eine sehr wichtige Sache an alle, die zuhören, ist einfach, dass erstmal nicht mehr sofort bei den Worten Nährstoffe und Hormone Angst gehabt wird. Mhm. Das ist einfach Quatsch.
Ja.
Das zweite wäre, es gibt im System schon Dinge, die zur Verfügung stehen würden, wenn nur die Frau keine Angst mehr hätte. Und das ist allen voran die Hormonersatztherapie mit mhm. Transdermal-Östrogen. Estradiol, so heißt das Östrogen, das bedeutet als Gel über die Haut, und oral-vaginal-Progesteron zur Nacht. Das ist eine Kassenleistung.
Mhm. Gut zu wissen.
Und die Ärzte haben einfach nur keine Zeit, jetzt der Frau Krebsängste zu nehmen. Und nein, die Hormone machen keinen Krebs. Im Gegenteil, am Wochenende war die Message, dass wenn man die Hormone nutzt, die Wahrscheinlichkeit, Krebse zu bekommen, auch Brustkrebs, kleiner ist. Ich werfe das jetzt einfach mal hier so in den Raum. Nein, die Leitlinien der Gynäkologen und Menopause und so hat das alles noch nicht integriert. Trotzdem. Das zweite ist, dass vielleicht nicht sofort Geld in die Hand nehmen für Blut. Das finde ich erstmal Geldverschwendung, sondern ich würde Geld in die Hand nehmen für vielleicht Bücher. Mhm. Also mein grünes Buch, da erkläre ich erstmal auf jeden Fall einfach diese Missverständnisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Man muss sich wirklich erstmal belesen. Ich finde auch, dass andere Kolleginnen gute Bücher geschrieben haben, meinetwegen die Sheila DeLis, Women on Fire, oder auch die Judith Bildau. Also erstmal vielleicht einfach, dass das, was es gibt, erstmal einfach mehr benutzt wird, ohne Angst. Die Angst ist einfach nicht mehr angemessen. Dann das Thema Schilddrüse, da würde ich auch plädieren, dass man sich etwas beliest. Da ist auch mein Gefühl, dass das Wichtigste vielleicht ist, dass es neben dem L-Tyroxin, dem T4, auch das stoffwechselaktive T3 gibt. Bitte einfach nachlesen. Und das wäre jetzt so die Idee, dass alle, die die Schilddrüsenhormone nehmen, die behandelt sind mit einer Monotherapie, mit L-Tyroxin, sich erstens um Selen kümmern. Habe ich alles sehr schön beschrieben, wie wichtig das ist, um in den Zellen das T4 in T3 umwandeln zu können. Und das gibt eben auch das T3 in den Apotheken, das heißt Tybon. Und das wird eben von der Endokrinologie einfach noch sehr zurückhaltend verordnet. Und das ist jetzt auch etwas, was nicht unbedingt man selber bezahlen muss. Man könnte also, wenn man eine Schilddrüsenunterfunktion hat, das wissen auch wenige, der Hausarzt immer nur das TSH macht, könnte man die Endokrinologen aufsuchen. Die machen wenigstens einen Ultraschall und die bestimmen auch alle Werte, die man bestimmen muss, wenn man sich um Schilddrüsenfunktion kümmert. Das sind jetzt erstmal Dinge, Clarissa, die im System eigentlich schon da sind und die einfach aufgrund von Unwissenheit nicht genutzt werden. Dann ist auch mein blaues Buch, man bekommt ja Blutwerte oft ausgehändigt. Mhm. Und dann wird oft zum Beispiel auch gesagt, ist alles okay. Und man kann aber mit dem blauen Buch, das ist der Praxisleitfaden, da habe ich am Ende eine Tabelle gemacht, wo man aus der Gesundheit rauslesend sehen könnte, ob die Werte wirklich alle gut sind. Das bedeutet, viele Werte werden als Ausschlussdiagnostik für okay bezeichnet. Also der Notfallmediziner findet natürlich ein HbA1c, das ist dieser Langzeitzuckerwert, erstmal mit 5,9 oder 6,2 total egal. Das ist aber schon Prädiabetes. Der muss deswegen den Menschen nicht aufnehmen. Der würde schlimm finden, ein HbA1c von 10%. Das wäre richtig schwer gestörter Diabetes mellitus. Ne? Das heißt also, wir sind in den Kliniken geeicht auf Werte, die einen Notfall bedeuten. Und mit meinem Buch könnte man sehen, ob man denn abgesehen davon, dass man kein Notfall ist, ob man aber schon in der Entwicklung von gesund zu krank, schon auf dem Weg zu krank, bestimmte Werte, die ich Krankwerte nenne, ob die schon etwas gestiegen sind.
Ja.
Also es geht mir eher so erstmal darum, ich möchte die Bildung, dass die Menschen sich mehr über den Körper und den Stoffwechsel anfangen zu bilden. Und jetzt nicht sofort alle Hormone irgendwie benutzen wollen. Und dass, wenn der Arzt mal vorschlägt, eine Hormontherapie zu machen, dass man dann nicht sofort schreiend wegläuft, sondern dass man dann erstmal offen ist, ach ja, interessant und so, ne? Vielleicht auch nochmal die Beipackzettel von den Östrogenen, Progesteron, also Estradiol, meinetwegen Gynokadin oder E3, auch Ovestin. Das sind alles Beipackzettel, die für die Pille geschrieben worden sind. Und da steht dann wieder drin, Risiko, Thrombose, Krebse und so. Das ist einfach nicht korrekt. Die müsst ihr dann in die Tonne schmeißen. Das ist falsche Information. Also es hapert so dermaßen an Basissachen, dass die ganz große Idee, was man alles mit Hormonen therapeutisch machen könnte, ist so weit weg von der Realität. Das möchte ich jetzt nicht den Eindruck erwecken, dass dann jede Frau traurig ist, wenn sie jetzt nicht zu mir kommen kann. Ich kann nämlich nicht mehr arbeiten, als ich jetzt schon arbeite. Aber ich gebe mir wirklich Mühe, es unter Ärztinnen zu verbreiten, auch ein paar Ärzte. Aber das wäre so meine Idee, dass man das, wofür man schon Geld ausgegeben hat, dass man das erstmal vielleicht nochmal sich geben lässt, immer die Laborwerte geben lässt, dann nochmal nachprüft, bin ich denn wirklich, meinetwegen mein Blutbild, ne, der HB, die Nierenwerte, wo sind sie denn wirklich, mein Zuckerwert, mein LDL-Cholesterin. Dass man, wenn man in den Wechseljahren ist oder so um die 40, Ende 40, dass man vielleicht sich um die Knochengesundheit ein paar Sorgen macht, wenn die Mami Osteoporose hatte, dass man also vielleicht doch früher eine Knochendichtemessung macht und die dann auch selber zahlt, um zu gucken, kann ich mir es leisten, vielleicht Östrogen und Progesteron wirklich nicht zu benutzen. Also es ist schwer, Clarissa, ohne einen Arzt mit den Hormonen im System, so wie es jetzt ist, weiterzukommen. Auch die Männer bei den Urologen, die sich hauptamtlich um das Testosteron kümmern, ist es so, das wird auch kaum gemessen, es sei denn, der Mann schildert ganz schlimme Impotenz, was ja auch nicht so schnell vom Mann auch mit Freude formuliert wird, wenn er vielleicht nicht gefragt wird. Ne? Und der Wert muss im Blut zweimal zu niedrig sein, damit der Mann dann über die Kasse Testosteron bekommt. Und da das Geld so ein Riesenthema ist, machen dann auch viele Urologen bei so, sagen wir mal, sehr niedrigen Werten, die aber noch in der Norm sind, würde der Urologe kein Testosteron geben. Ich aber schon, wenn der Mann dadurch eine Verbesserung seines Stoffwechsels bekäme oder bekommt, ne? Es ist schwierig. Die Endokrinologen, die geben das Cortisol eben erst, wenn der Morbus Addison diagnostiziert ist. Man kann es aber viel früher geben, wenn der Mensch schon erschöpft ist und halbschwache Werte hat. auch andere Hormone wie Progesteron kann man auch Männern zum Schlafen geben. Wird aber nicht gemacht. Und man bekommt eben auch kein Rezept vom Hausarzt dafür, ja. Also es ist schwer und es ist jetzt nicht so einfach runterzubrechen. Mein Rat ist erstmal lesen, Ängste loslassen. Nährstoffe kann man schon eigentlich ganz gut alleine loslegen. Da habe ich sehr viele Hilfestellungen in den beiden Büchern gegeben, wie man auch alleine ins Labor gehen könnte und meinetwegen sein Eisen messen und einstellen könnte oder sein Zink oder sein Selen. Das ist, will ich auch, dass die Menschen Ängste verlieren, als allererstes was falsch zu machen.
Ich würde gerne noch ein Thema einfügen, weil du es vorhin auch ganz kurz so angerissen hast. Und ich glaube, dass zum Beispiel sowas wie Zink, Eisen, aber eben auch Vitamin D Stoffe sind, die bereits ja doch häufig dann auch einfach eingenommen werden, ne? Die man ja mittlerweile auch in Drogerien rezeptfrei bekommt. Jetzt meintest du ja vorhin, Vitamin D ist aber ein Hormon. Also wieso und was sind dabei, also die neuesten Erkenntnisse, Vitamin D, was ja wirklich viele Leute anfangen einzunehmen, sage ich mal, ab Oktober vielleicht.
Vitamin D ist ein Steroidhormon. Das ist aus einer Vorstufe von Cholesterin, so wie die ganzen Steroidhormone. Das ist die Überschrift für Testosteron, Östrogene, DHEA, Cortisol, Aldosteron, Pregnenolon, Progesteron. Die entstehen alle aus Cholesterin und die sehen ähnlich aus wie Vitamin D, wenn man sich diese Formel mal aufmalen würde. Und da hat jeder von uns auch einen unterschiedlichen Verstoffwechslungsumbau- und Abbauweg. Das heißt, es gibt Menschen, die brauchen, um einen guten Spiegel zu haben. Man kann mit Vitamin D auch kurativ arbeiten, dann benutzt man andere Dosen, aber präventiv brauchen manche für meine Werte, die ich als Zielwerte habe, 1000 Einheiten am Tag. Das sind ganz wenige. Und die meisten brauchen vielleicht 4.000, 5.000. Und viele brauchen auch 10.000. Und manche brauchen sogar wieder sehr wenige, 20.000 am Tag, um die gleichen Blutwerte zu haben. Und dann muss das auch immer nochmal unterschiedlich begleitet werden durch Kofaktoren. Das heißt, Vitamin D reguliert wirklich vor allen Dingen den Kalzium- und Magnesiumhaushalt. Das heißt, höhere Dosen von Vitamin D, wenn man das jetzt benutzt, um Knochen zu beschützen, dann muss man sich auch um die Kofaktoren kümmern. Da gibt's also einen richtigen Haufen von Wissen, was ich aber sehr gut beschrieben habe, oder ich habe es sehr ausführlich beschrieben. Und tatsächlich, im Gegensatz zu vielen anderen Hormonen, ist Vitamin D jetzt einfach ohne Rezept zu bekommen. Und ich bin eher dafür, Clarissa, dass doch die Menschen sich mit Nährstofftherapie trauen anzufangen, weil es ein größerer Fehler ist, nichts zu machen, als etwas zu machen. Und ich habe vor allen Dingen im Blauen Buch ganz gut beschrieben, wo ich zur Vorsicht rate. Das ist echt nicht viel, weil der Bedarf in unserem Leben groß ist. Es geht jetzt nicht um den Bedarf, nicht zu sterben. Das ist das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung meint. Wegen Vitamin C wird gesagt, 80 Milligramm am Tag ist der Bedarf und mehr muss nicht sein. Das ist der Bedarf, den man zu sich nehmen muss, um meinetwegen nach 2 Jahren kein Skorbut zu bekommen. Wenn man aber mit Vitamin C meinetwegen arbeiten möchte, für ein gutes Immunsystem, damit die Mastzellen nicht so schnell Histamin ausschütten oder als Kollagenvorläufer, kann es sein, dass um einen Spiegel zu haben, den ich wiederum jetzt mag, therapeutisch, kann sein, dass der eine braucht 1000 Milligramm am Tag. Es gibt aber auch welche, die brauchen 3x2000 Milligramm am Tag. Also mit Nährstoffen kann man arbeiten, so wie man mit Wasser arbeiten kann. Klar, wir brauchen am Tag meinetwegen eine Mindestmenge von 1000 Liter, um irgendwie ganz gut zu funktionieren. Wenn aber jemand durch die Wüste wandert bei 40 Grad, dann reichen 1000 Milliliter nicht. Und dann ist das auch nicht gefährlich, mehr zu trinken, nur weil der Mindestbedarf so niedrig ist. Man muss das haben, was man braucht, um gut arbeiten zu können. Also Nährstoffe bin ich dafür, deswegen habe ich die Bücher geschrieben, dass doch das Volk sich dessen annimmt. Und um es gut zu machen und wirkungsvoll zu machen, ist es wichtig, dass jeder seinen Bedarf kennenlernt und das erfährt man über die Blutwerte. Wenn man mit kleinen Mengen arbeitet, muss man nicht alles ausmessen. Wenn man aber Wirkung haben will und man will, dass Symptome verschwinden, muss man messen. um auch die Dosis rauszuarbeiten, die es braucht, um meinetwegen die Werte dahin zu bringen, wo ich jetzt Erfahrung gesammelt habe, dass es Sinn macht.
Mhm. Ja, ich finde, das hast du sehr gut zusammengefasst. Und ich danke dir auf jeden Fall wirklich megamäßig, weil ich gerade auch sehr viel nochmal gelernt habe und vor allem eben diese Offenheit zu haben, ne, sich Nährstofftherapien, Hormontherapien auch anzuschauen und zu gucken, inwiefern man mit ihnen arbeiten kann. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schenkt uns doch gerne 5 Sterne, da würden wir uns sehr freuen. Und mehr gibt es dann natürlich auch schon in 2 Wochen. Da widmen wir uns den schnellen Schönheitsspritzen und Laser, denn die liegen im Trend. Mit Dr. Afshin Fatemi, Oberarzt für operative Dermatologie und international bekannter Schönheitsdoc, besprechen wir, wie gut uns diese schnellen Schönheitsbehandlungen tun, wie wenig invasiv sie wirklich sind und was Do's und Don'ts sind. Seid also unbedingt dabei. Damit ihr keine neuen Folgen verpasst, abonniert doch gerne den Vital-Podcast mit dem Klick auf die Glocke und bis zum Wiederhören folgt uns gerne bei Instagram, Vital-Magazin, Facebook oder geht auf vital.de. Außerdem könnt ihr selbstverständlich ins Vital-Printheft schauen und wir freuen uns auch über Feedback und Anregungen von euch. Schickt uns gerne eine E-Mail an podcastfragen@vital.de. Bis dahin, lasst euch gut gehen. Liebe Grüße, eure Clarissa.